sollte halt durch sie gezeigt werden, dass Bologna eine so gelehrte und akademische Stadt ist, dass selbst eine Frau gebildet genug sein konnte, um eine Professur zu erhalten.
Ja, ist irgendwie, wie man heute sagen würde, ein backhanded Kompliment, I guess. Also mit 21 Professoren. Also ich meine, wir beide sind ja gerade 21,
ja,
wir sind
stimmt.
davon noch relativ weit entfernt.
Ja, kann man so sagen. Laura Bassi sollte dann für die Universität so eine Art Aushängeschild sein und auch für
Nett.
Die Stadt Bologna. Sie hatte eben als erste Frau in Europa diesen Titel, aber sie war halt nicht gleichgestellt mit den männlichen Kollegen. Und sie hat sich vor allem in das Thema Elektrizität vertieft und in dem Bereich auch ein damals ziemlich gefährliches Experiment gewagt.
Okay, jetzt hast du mich nochmal gecatcht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauensachen. Bei uns geht es um Frauen, die Geschichte schreiben. Ich bin Vanessa Meurer und habe Mara Ott-Palik bei mir im Studio. Und heute geht es um eine Frau, die als allererste Frau in Europa etwas ganz Bestimmtes erreicht hat. Mara, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
Heute dreht sich bei Frauensachen alles um eine bahnbrechende Physikerin. Wir gehen nämlich zurück in die Welt von Universitäten und WissenschaftlerInnen des 18. Jahrhunderts. Damals waren Universitäten ja eigentlich nur Männern vorbehalten, aber es gab eine Physikerin, die es als allererste Frau in Europa geschafft hat, einen Doktortitel zu erhalten.
Da bin ich ja jetzt wirklich gespannt. Wer war das denn?
Das war die italienische Physikerin Laura Bassi. Sie wurde 1733 zur ersten weiblichen Professorin Europas ernannt. Heute wundert sich hoffentlich niemand mehr, wenn eine Frau als Professorin arbeitet oder studiert.
Das hoffe ich auch.
Ja, also. Definitiv. Aber damals im 18. Jahrhundert sah das ja noch ganz anders aus. Da wurden Frauen aus dem universitären Leben mehr oder weniger verbannt. Laura Bassi war also eine Vorreiterin, was das angeht. Mit erst 21 Jahren wurde sie zur Professorin der Philosophie an der Universität in Bologna in Italien. Sogar der Papst hat das unterstützt, also das heißt ja schon was. Und sie konnte also dann auch als erste Frau an der Universität von Bologna überhaupt tätig sein. Angeblich ist das auch die älteste Universität Europas. Die Universität wurde nämlich im Jahr 1088 gegründet.
Also mit 21 Professoren. Also ich meine, wir beide sind ja gerade 21,
ja,
wir sind
stimmt.
davon noch relativ weit entfernt.
Ja, kann man so sagen.
Wie kam es denn dazu, dass sich Laura Bassi für Physik begeistert hat? Frauen wurden ja damals aus den Naturwissenschaften ja wahrscheinlich eher ferngehalten.
Laura Bassi ist tatsächlich schon als Kind mit Themen aus der Wissenschaft in Kontakt gekommen. Über Laura Bassis Kindheit sind zum Glück nämlich auch ein paar Sachen bekannt. Also wir können darüber auch wirklich noch heute was sagen. Sie war Einzelkind und die Tochter eines Juristen und sie galt eben schon als Kind als sehr begabt und intelligent. Der Hausarzt der Familie hat festgestellt, dass sie hochbegabt gewesen sein soll. Also es war schon als Kind klar, dass sie ordentlich was drauf hat. Sie soll zum Beispiel schon mit 5 Jahren Latein gesprochen haben und sich für Philosophen interessiert haben. Ihre Eltern haben sie unterstützt und dann auch einen Hauslehrer für sie engagiert. Der unterrichtete sie in Physik, Mathematik und Philosophie. 1732, also als sie etwa 20 Jahre alt war, fand Laura Bassis erste Disputation statt. Das ist eine Art mündliche Prüfung, mit der man hochrangige Personen überzeugen will, dass man einen akademischen Grad, wie eben den Doktortitel, erlangen möchte. Und das hat bei Laura Bassi ja tatsächlich auch geklappt, obwohl sie eben eine Frau war.
Also mit 5 Jahren Latein sprechen, das ist eine ordentliche Leistung. Also ich hatte Latein nicht in der Schule,
ja,
ich habe aber mitbekommen, dass das für fast alle eine richtige Qual war und auch ein richtiges, ja fast schon Hassfach.
Ja.
Davon waren doch bestimmt viele Männer eher weniger begeistert, oder? Also damals waren ja Frauen auch noch nicht mal annähernd irgendwie gleichgestellt, was Bildung angeht.
Genau, also die Reaktionen auf Laura Bassis Begabung waren auch ziemlich gemischt und auch widersprüchlich, muss man sagen. Zum einen war es vielen Männern und Professoren nicht recht, dass eben eine Frau Teil der Universität wird. Zum anderen wollte sich die Stadt Bologna die Begabung von Laura Bassi aber auch zu Nutzen machen. Also im 18. Jahrhundert hatte die Stadt ziemlich mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, muss man dazu sagen. Und darunter hat dann eben auch die Universität gelitten. Die Zahl der Studenten ist damals stark gesunken und es gab Sorgen, den wissenschaftlichen Anschluss zu anderen Universitäten zu verlieren. Laura Bassi sollte dann für die Universität so eine Art Aushängeschild sein und auch für
Nett.
Die Stadt Bologna.
Ja.
Also der Hintergedanke ist auch schon heftig, muss man sagen. Sollte halt durch sie gezeigt werden, dass Bologna eine so gelehrte und akademische Stadt ist, dass selbst eine Frau gebildet genug sein konnte, um eine Professur zu erhalten.
Ja, ist irgendwie, wie man heute sagen würde, ein backhanded Kompliment, I guess.
Ja.
Naja, also War das dann also der Grund, warum sie als erste Frau eine Professur erhalten hat?
Ja, es wurde, obwohl sie eine Frau war, dann eben diese Ausnahme gemacht und Laura Bassi wurde der Titel als Professorin für Philosophie verliehen.
War sie mit dem Titel denn wirklich gleichgestellt mit männlichen Professoren?
Ja, man kann es sich schon denken, leider war sie das nicht. Also auch wenn man über diesen Hintergedanken, warum sie überhaupt Professorin wurde, nachdenkt, ist das ja schon ziemlich deutlich. Sie hatte eben als erste Frau in Europa diesen Titel, aber sie war halt nicht gleichgestellt mit den männlichen Kollegen, auch an der Universität in Bologna, wie es eben für die damalige Zeit typisch war. Ihr Name war ganz normal im Vorlesungsverzeichnis zu finden, aber sie durfte nicht einfach so eine Vorlesung halten. Dafür brauchte sie dann eine ausdrückliche Genehmigung, anders als halt ihre männlichen Kollegen. Und diese Genehmigung wurde auch nur sehr selten vergeben. Laura wurde eher zum Empfang von Gästen oder zu Vorträgen von anderen Wissenschaftlern eingeladen. Sie war also wirklich eher eine Art Attraktion für die Universität anstatt eine Professorin und sollte halt einfach nur vor den Besuchern auftreten. Laura Bassi durfte auch nicht dem Leitungszirkel der Naturwissenschaftlichen Akademie beitreten, was sie gerne wollte. Der bestand, wie man sich halt denken kann, nur aus Männern.
Und, oh Wunder.
Ja, der wurde auch vom Papst persönlich ins Leben gerufen, also auch schon eine konservative und ja auch kirchlich geprägte Institution der Wissenschaft. Und Laura Bassi schrieb dann aber sogar dem Papst einen Brief, weil sie eben Teil davon sein wollte. Sie fand, dass sie auch einen Platz im Leitungszirkel verdienen würde und bat dem Papst eben, einen zusätzlichen Platz neben den männlichen Mitgliedern nur für sie zu machen. Und, jetzt wirklich mal eine Überraschung, das hat der Papst sogar gestattet. Sie war also die erste und einzige Frau, die Mitglied dieses Leitungszirkels war. Obwohl ihr dann trotzdem halt jegliches Stimmrecht bei Entscheidungen verwehrt wurde, durfte sie immerhin Teil davon sein, was für die damalige Zeit schon fortschrittlich war. Obwohl sie offiziell Professorin für Naturphilosophie war, musste sie sich an der Universität also ständig gegen ihre männlichen Kollegen durchsetzen.
Aber warte mal, mir ist gerade was aufgefallen. Ich dachte, sie war eigentlich Physikerin und nicht Professorin in der Naturphilosophie.
Stimmt, da hast du gut aufgepasst. Sie war auch eigentlich Physikerin. An den Universitäten wurde damals aber die sogenannte Naturphilosophie gelehrt. Die Grundlage dafür waren antike Texte und nicht neuartige wissenschaftliche Experimente. Die teils veralteten Erkenntnisse wurden oft einfach übernommen aus diesen antiken Schriften. Laura Bassi hat sich aber eher der damals sehr neuen und modernen Experimentalphysik gewidmet. Sie hat sogar maßgeblich zur Verbreitung dieser noch jungen Form der Physik beigetragen. Bei der ging es darum, durch geplante Versuche und Experimente neue Erkenntnisse über die Physik zu gewinnen. Und die Experimentalphysik war seit dem 17. Jahrhundert immer populärer in der Wissenschaft. Trotzdem wurde an vielen Universitäten, wie eben auch in Bologna, immer noch die veraltete Naturphilosophie gelehrt. In Italien war zur Lebzeit von Laura Bassi die neue Wissenschaft also noch eher unverbreitet und sie war eine Art Vorreiterin.
Also Vorreiterin, erste Professorin, erstes Mitglied oder auch einziges weibliches Mitglied im Leitungszirkel. Aber konnte Laura Bassi die Experimentalphysik denn auch an ihrer Universität durchsetzen?
Vorerst tatsächlich leider nicht. Ihre Forschung wurde von ihren männlichen Kollegen oft weniger ernst genommen. Und sie war dann auch eher, halt wie schon gesagt, dieses Aushängeschild der Universität und keine richtige Forscherin, zumindest in den Augen der Universität. Mhm. Sie war aber tatsächlich über Briefe ständig im Austausch mit anderen Wissenschaftlern, die sie auch ernst genommen haben und ebenfalls dieses neuere Weltbild verbreiten wollten. Da war zum Beispiel der bekannte Philosoph Voltaire dabei, den kennt man ja auch noch aus dem Philosophieunterricht.
Hatte ich leider nicht, aber kenne ich auch.
Ja, ich musste mir es sehr oft im Philosophieunterricht anhören. Der hat dann halt laut seiner Briefe zumindest Bassis Arbeit aber auch wirklich bewundert und sie ernst genommen. Und durch den Kontakt zu führenden Wissenschaftlern und Universitäten wollte sie erreichen, dass sie in ihrer Heimat auch mehr Zuspruch und Möglichkeiten zur Forschung bekommt. Sie hat sich also wirklich ein großes Netzwerk aufgebaut, um sich was erarbeiten zu können.
Also ist sie quasi auch noch Vorreiterin des, wie man es jetzt nennt, Networking.
Stimmt.
Also Kontakt zu Voltaire zu haben, ist ja schon beeindruckend.
Definitiv.
Wer waren denn ihre Vorbilder als Wissenschaftlerin?
Ein großes Vorbild von Laura Bassi aus der Wissenschaft war Isaac Newton, den kennt man ja auch. Mhm. Laura Bassi hat neben vielen männlichen Wissenschaftlern aber auch ein weibliches Vorbild gehabt, um jetzt nicht so viel über Männer zu sprechen,
Slay.
Hier bei Frauensachen.
Finde ich gut.
Ja, definitiv ein Slay. Das war die heilige Katharina von Bologna, also aus ihrer Heimat. Die soll 1456 ein Kloster in Bologna gegründet haben und dort auch Frauen dazu ermutigt haben, sich intellektuell zu bilden. Damals war es typisch, dass Religion und Wissenschaft gerade nicht getrennt voneinander waren, also es hing sehr eng zusammen. Und das Weltbild im 18. Jahrhundert war eben immer noch sehr religiös geprägt, obwohl es diese neue moderne Form der Wissenschaft gab. Laura hat ja auch diese moderne Form der Wissenschaft unterstützt, war aber auch sehr religiös. Also sie hat es auch nicht strikt getrennt. Sie hat sogar ihre dritte Tochter nach Katharina, also ihrem Vorbild, benannt. Vermutlich, weil ihre ersten beiden Töchter früh gestorben waren. Glaube spielte also in ihrem Leben eine sehr große Rolle, Wissenschaft aber eben auch. Und sie hat sich vor allem in das Thema Elektrizität vertieft und in dem Bereich auch ein damals ziemlich gefährliches Experiment gewagt.
Okay, jetzt hast du mich nochmal gecatcht. Ein gefährliches Experiment, das klingt ziemlich mutig.
Ja.
Worum ging es denn dabei?
Das sage ich dir natürlich noch. Und zwar im Jahr 1752, Laura Bassi war damals so ungefähr Anfang 40, da hatte sie einen Plan. Und zwar wollte sie am Turm der Universität von Bologna einen Blitzableiter bauen, was damals eben ziemlich gefährlich war zu der damaligen Zeit.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, Blitzableiter waren eine völlig neue und wenig erprobte Erfindung. Und ihr Blitzableiter wäre tatsächlich der erste in Europa und auch natürlich der erste, der von einer Frau stammen würde.
Blitzableiter sind ja aus heutiger Sicht eher etwas Normales und auch Simples. Was war damals an dem Experiment denn so gefährlich?
Das war die Spannung, die bei so einem Blitz entsteht. Und zwar die Spannung, die dann bei so einem Blitzeinschlag zwischen dem Boden und der Wolke vor einer Entladung entsteht, die kann schon mal 100 Millionen Volt erreichen. Und bei kleinsten Fehlern bei der Konstruktion des Blitzableiters könnte es da schon mal ein bisschen gefährlich werden.
Ja.
Vor allem damals. Damals kam es auch dann eben oft zu Unfällen oder Todesfällen von Wissenschaftlern bei solchen Experimenten mit Blitzen. Aber Laura Bassi wollte dieses Experiment trotzdem durchführen. Bologna war nämlich im 18. Jahrhundert sehr stark durch Gewitter gefährdet, weil es in der Stadt viele Gebäude mit hohen Türmen gab. Sie hatte also auch ein persönliches Interesse dabei, warum sie diesen Blitzableiter bauen wollte. Durch die Blitzeinschläge kam es häufig zu Bränden. Ihr Ziel war es also, ihre Stadt zu schützen.
Das scheint damals also wirklich ein ernstes Problem gewesen zu sein. Wusste man denn damals überhaupt schon, wie Blitze entstehen?
Ja, durch die damals neue Experimentalphysik konnte herausgefunden werden, dass Blitze halt eine Entladung der Elektrizität in der Atmosphäre sind. Aber im 18. Jahrhundert, muss man dann auch wieder dazu sagen, herrschte trotzdem noch sehr verbreitet Aberglaube. Also viele glaubten daran, dass die Götter, wenn sie erzornt sind, die Blitze auf nicht würdige Menschen schleudern würden. Auf der anderen Seite dachten aber auch manche Wissenschaftler damals noch, dass Blitze durch entzündliches Gas in Wolken entstehen würden. Und da hatten sie dann auch eine für mich eher ein bisschen absurd klingende Lösung für. Sie dachten, dass die Wolken durch das Läuten von Kirchglocken auseinandergesprengt werden. Aber wie man sich schon denken kann, die Theorie beruhte dann auch eher auf Aberglaube als auf Wissenschaft.
Das sind ja ganz schön verrückte Theorien.
Ja.
Wie ist Laura Bassi denn letztendlich auf den Blitzableiter gekommen? Hat sie den selbst erfunden?
Tatsächlich nicht. Also die Erfindung des Blitzableiters, das war nicht Laura Bassi selbst. Deswegen müssen wir, obwohl wir bei Frauensachen sind, doch dann kurz mal über Männer sprechen.
Manu.
Ja, finde ich auch. Aber man muss halt auch sagen, sie hat ihn nicht erfunden. Benjamin Franklin, also der Gründervater und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, gilt offiziell als Erfinder des Blitzableiters. Jedoch ist sein bekanntestes Experiment zu Blitzableitern bis heute ein Streitpunkt in der Wissenschaft. Also es ist umstritten, ob es überhaupt stattgefunden hat, da Franklins Sohn der einzige Augenzeuge war. Das erste Experiment mit Blitzableitern in Europa wurde von dem französischen Naturforscher Dalibard durchgeführt. Er ließ in Paris eine Eisenstange ohne Bodenkontakt in den Himmel ragen und die leitete auch wirklich einen Blitz ab. Jedoch war seine Erfindung des Blitzableiters selbst unter Wissenschaftlern umstritten und galt als zu gefährlich. Auch die männlichen Kollegen von Laura Bassi hielten den Plan, einen Blitzableiter zu bauen, für unverantwortlich von ihr.
Hat Laura Bassi niemanden gehabt, der ihre Idee unterstützt hat?
Zum Glück doch. Laura Bassi soll immer sehr von ihrer Familie unterstützt worden sein. Sie war mit dem Mediziner Giuseppe Verratti verheiratet. Er hat sich wie Laura auch mit Elektrizität befasst und wollte herausfinden, wie man Elektrizität auch in medizinischen Therapien einsetzen kann. Aber tatsächlich stand er trotz seiner eigenen Forschung eher im Schatten seiner sehr erfolgreichen Ehefrau. Damit soll er aber auch tatsächlich kein Problem gehabt haben, sondern er hat sie unterstützt und viel mit ihr zusammengearbeitet. Laura Bassi hatte neben ihrer Arbeit als Wissenschaftlerin auch noch Kinder, und zwar insgesamt 8.
Boah.
Also das ist auch noch ein ganz schöner Stress, muss man sagen, der da wahrscheinlich dazugekommen ist, noch zu ihrer Forschung. Ihre ersten beiden Kinder sind ja leider sehr früh verstorben. Während sie also als Professorin tätig war und an ihrem Blitzableiter gearbeitet hat, war sie aber trotzdem noch für ihre eigenen Kinder dann auch zuständig, was natürlich auch sehr viel Zeit gekostet hat.
Ja, das stimmt. Gut, dass es so viel Unterstützung gab von ihrer Familie. Hat sie denn sonst keiner ernst genommen?
Naja, zunächst stieß sie mit ihrer Idee bei anderen Forschenden natürlich auf diese Ablehnung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Sie wollte sich natürlich der Kritik der anderen Wissenschaftler aber auch entgegensetzen. Also wollte sie das als gefährlich geltende Experiment trotzdem durchführen und einen funktionierenden Blitzableiter in Bologna bauen. Laura Bassi hatte sogar ein eigenes Labor bei sich zu Hause, wo sie forschen konnte. Da hat sie sich eine eigene sogenannte Elektrisiermaschine gebaut. Mit der konnte sie Blitzeinschläge nachstellen. Sie hat sich dann bei diesen Experimenten auf Modelle von Benjamin Franklin berufen. Und an der Universität durfte sie diese Experimente leider nicht vorführen. Sie führte sie also immer bei sich zu Hause durch.
Also so ein Experiment bei sich zu Hause durchzuführen, ist auch ganz schön mutig.
Mhm.
Welche Rolle hat der Plan, einen Blitzableiter zu bauen, denn letztendlich für ihre Karriere als Professorin bedeutet?
Ja, der Ruf von Laura Bassi hing ja quasi einzig und allein von diesem Experiment ab. Sie hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Sie wusste, in welcher Position sie sich selbst als Frau befunden hat. Ihr war also auch klar, dass sie, um ihre Idee umzusetzen, auch die Zustimmung von den hochrangigen und dann ja auch mächtigen Männern brauchte. Und das war damals nicht nur der Vorstand der Uni, sondern auch eine andere sehr mächtige Person, und zwar der Papst. An der Universität in Bologna war auch ein Legat des Papstes. Er handelte im Namen von ihm und sein Wort hatte eben auch dann Gewicht und war auch entscheidend für ihr Experiment. Deswegen wollte Laura Bassi auch ihn davon überzeugen.
Und wie wollte sie das schaffen?
Laura Bassi hatte alle wichtigen Entscheidungsträger Bolognas in ihren Salon bei sich zu Hause und in ihr hauseigenes Labor eingeladen. Im 18. Jahrhundert war es typisch, dass WissenschaftlerInnen ihre Erkenntnisse einem Publikum vorführen. Das war entweder ein öffentliches Publikum oder eine geschlossene Veranstaltung im Salon, wie es jetzt eben hier der Fall war. Die Zuschauer waren oft Personen mit hohem gesellschaftlichen Rang und die sollten als Zeugen beglaubigen, dass das Experiment auch wirklich funktioniert, bevor damit eben dann, zum Beispiel wie jetzt in Lauras Fall, ein Blitzableiter eventuell gebaut wird. So bekamen WissenschaftlerInnen also damals Glaubwürdigkeit. Bei Laura Bassis Experiment waren also wichtige Vertreter der Universität wie der Dekan zu Gast. An einem Modell eines Turms mit Blitzableiter führte sie dann ihren Gästen vor, wie so ein Blitzableiter eigentlich funktioniert. Und das mit Erfolg.
Also hat sie es den ganzen Männern, die sie die ganze Zeit unterschätzt haben, gezeigt. Dürfte sie den Blitzableiter dann auch wirklich bauen?
Vorerst ja. Sie bekam den Zuspruch des Dekans von der Universität und durfte noch im selben Jahr einen Blitzableiter am Turm der Universität von Bologna anbringen. Doch der Erfolg war leider nur von kurzer Dauer. Es gab danach Proteste aus der Bevölkerung. Weil viele Menschen waren damals eben noch abergläubisch und lehnten den Blitzableiter und die damit verbundene moderne Wissenschaft ab. Laura Bassi war trotzdem ihr Leben lang in der Experimentalphysik tätig, auch wenn sie heute nicht als Begründerin einer Theorie oder bekannter Werke gilt. Hier muss man auch dazu sagen, dass von ihren eigenen Aufzeichnungen nicht viel überliefert wurde. Ihre Aufzeichnungen soll sie dem Archiv der Akademie von Bologna vermacht haben und bis heute wurden nur wenige wirklich gefunden. Ihr Name ist deswegen kaum bekannt, obwohl sie eben die erste Professorin Europas war, was ja wirklich ein Meilenstein ist.
Ja, das stimmt und ist irgendwie auch total schade, dass der Erfolg von so einer Frau nicht wirklich gefeiert werden kann, einfach weil es nicht genügend Material gibt.
Ja.
Behielt Laura Bassi denn trotz des letztendlich gescheiterten Blitzableiters ihren Titel als Professorin?
Ja, und nicht nur das, also sie blieb auch noch weiter erfolgreich. Sie bekam dann sogar eine Professur in Physik, was ja auch ohnehin von Anfang an ihr Fachgebiet war. 1776 wurde die Physikprofessur an der Universität in Bologna frei und erstmal dem Mann von Laura Bassi angeboten.
Obwohl der Mediziner eigentlich war und
ja,
kein Physiker.
Also sie war definitiv qualifizierter, aber ihr Mann hat auch tatsächlich abgelehnt und überließ ihr den Titel. Somit wurde Laura Bassi dann in die Akademie von Bologna aufgenommen. Und das über 40 Jahre, nachdem sie zur Professorin der Naturphilosophie ernannt wurde. Sie war dann tatsächlich bis zu ihrem Tod Professorin der Physik. Leider verstarb sie nur 2 Jahre nach der Ernennung im Alter von 66 Jahren an einem Herzanfall.
Das ist leider so schade, dass sie so spät den Posten bekommen hat, der eigentlich für sie bestimmt war.
Ja, und dann auch tatsächlich leider kurze Zeit später auch verstorben ist.
Und dass sie wirklich so hart dafür gearbeitet hat. Wie wird ihre Arbeit denn heute noch wertgeschätzt?
Naja, wir haben ja schon gesagt, es ist leider wenig von ihrer eigenen Forschung übermittelt, weshalb sie heute nur wenig Aufmerksamkeit bekommt. Trotzdem ist sie natürlich als erste Professorin Europas definitiv in die Geschichte eingegangen. Es wurden auch einige Dinge nach ihr benannt, also zum Beispiel ein Stipendium, ein Forschungsschiff, ein Asteroid und ein Krater auf dem Planeten Venus. Also da sind einige Sachen dabei. Trotzdem ist Laura Bassi wieder ein Beispiel dafür, wie bahnbrechende Wissenschaftlerinnen kaum Anerkennung für ihre Arbeit erhalten. Schon zu Lebzeiten wurde sie von männlichen Forschenden unterschätzt und nur als Aushängeschild für eine gebildete Frau genutzt.
Ich meine, solche Beispiele kennen wir, glaube ich, alle.
Ja.
Alleine, wenn schon auch in die modernere Geschichte geht. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein eigenes Thema.
Ja.
Also Laura Bassi wurde während ihrer gesamten wissenschaftlichen Karriere wurden ihr quasi Steine in den Weg gelegt.
Definitiv.
Wie lange hat es denn gedauert, bis Frauen an Universitäten wirklich ernst genommen wurden?
Das war in verschiedenen Ländern auch sehr unterschiedlich. Also Italien hatte nicht nur die erste weibliche Professorin Europas, sondern erlaubte auch schon früh, dass Frauen überhaupt studieren durften. Dort durften Frauen schon ab 1678 an einigen Orten studieren. In Deutschland war das erst viel später der Fall. Mhm. Also erst 1895 wurden erste Frauen an Universitäten zugelassen und Deutschland war damit ein Schlusslicht in Europa. In Deutschland wurde Margarete von Wrangel im Jahr 1923 die erste weibliche Professorin. Sie lehrte damals Pflanzenernährung an der Universität Hohenheim. Heute liegt der Frauenanteil bei hauptberuflichen ProfessorInnen an deutschen Unis bei 29%, also immer noch viel geringer als der Anteil von männlichen Professoren. Aber seit einigen Jahren muss man sagen, dass auch mehr Frauen als Männer an deutschen Unis studieren. Die sind aktuell leicht in der Überzahl und der Anteil wächst. Also vielleicht verändert sich dann auch die Anzahl an Frauen, die eine Professur haben in Zukunft noch. Trotzdem gilt weiterhin, je höher der akademische Grad ist, desto geringer der Frauenanteil. Es gibt also immer noch Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern an Universitäten.
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht nur an den Universitäten so, man sieht es ja auch in Führungspositionen.
Ja, eigentlich überall in der Gesellschaft.
Ja, wo man teilweise so gute, qualifizierte Frauen hat und leider trotzdem die Führungsposten von, naja, was soll ich sagen, alten weißen Männern übernommen werden.
Ja.
Also Laura Bassi hat im 18. Jahrhundert schon eine wichtige Grundlage dafür geschaffen, dass Frauen heute mehr Chancen in der Wissenschaft haben. Ob man wirklich von Chancengleichheit sprechen kann, bleibt immer noch offen. Und
ja, gut,
das kann man teilweise sehen, wie man möchte, aber man sieht es ja gerade in den Führungspositionen. Aber man sieht, dass wir heute, fast 300 Jahre später, immer noch nicht am Ziel sind, noch lange nicht. Danke, Mara, dass du uns so viel über Laura Bassi und ihre Arbeit als Physikerin erzählt hast.
Sehr gerne.
Wir sind wie immer in 2 Wochen mit der nächsten Folge von Frauensachen zurück. Bis dahin könnt ihr uns aber auch gerne auf Instagram verfolgen. Da heißen wir Frauensachen-Podcast. Einmal die Woche posten wir da auch aktuelle News rund um Frauen. Schaut doch gerne mal rein und bis zum nächsten Mal.